Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus an alle, die heute hier sind und alle, die zuschauen jetzt oder das später sich noch ansehen. Ich habe eben echt gedacht, schade eigentlich, dass ich doch kein Kind mehr in dem Alter habe, weil das wäre doch spannend, so eine Schatzsuche. Naja, okay, ich muss damit leben, dass das nicht mehr der Fall ist. Das hat ja auch sein Gutes, man ist ein bisschen unbeschwerter und freier, ohne dass man ständig auf kleine Kinder aufpassen muss. Okay, aber zu meinem Thema, ja. Ich will euch heute mal eine Gemeinde vorstellen. Die einzelnen Gemeindeglieder kennen sich alle in der Bibel hervorragend aus. Sie wissen, wie Gott ist und wie sie ein Leben führen können, das Gott gefällt. Und das tun sie auch. Sie leben ihren Alltag mit Jesus, sodass die Menschen in ihrer Umgebung immer wieder staunen über sie und sich anfangen, auch für diesen Jesus zu interessieren. Falsche Lehren erkennt man dieser Gemeinde ohne große Probleme. Und auch wenn ja, die einzelnen Gemeindeglieder selbst unterschiedlich zu bestimmten biblischen Themen und Fragen denken, dann trennt sie das nicht voneinander, sondern es bringt sie zueinander, um gemeinsam miteinander von Gottes Wort her über diese Dinge nachzudenken. Man spürt ihnen ab, dass sie sich gegenseitig wirklich lieben und dass sie den tiefen Wunsch haben, immer mehr so zu werden wie Jesus. Wenn jemand von ihnen ein Problem hat oder eine Not, dann sind sie alle gerne bereit, uneigennützig und liebevoll zu helfen, weil jedem der andere wichtiger ist, als er sich selbst wichtig ist. Und wirklich, alle machen mit. Keiner steht am Rand und erweckt den Eindruck, nicht dazuzugehören. Jetzt sagst du vielleicht, das ist Utopie. So eine Gemeinde gibt es ja gar nicht. Ja, vielleicht. Aber interessanterweise ist es genau die Gemeinde, wie sie nach der Anschrift von Paulus eigentlich sein soll. In Epheser 4 wird sie so beschrieben. Und ich lese uns diese Zielvorstellung mal vor. Ich glaube, ich knacke irgendwo, oder? Oder was ist das? Irgendjemand baut das Haus ab oder so, keine Ahnung. Dann machen wir diesen Versuch. Ja, ich lese uns nach der guten Nachricht Übersetzung Epheser 4, 13 bis 16. So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden. Dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist. Und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und die auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden, wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerische Menschen andere zum Irrtum verführen. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich auf durch die Liebe. Wow, das ist eine großartige Vorstellung von Gemeinde. Und es ist, das wird auch ganz deutlich, eine Zielvorstellung. Das soll Gemeinde immer mehr werden. Paulus schreibt ja ganz klar, dass das Ziel ist, auf das die Gemeinde hin unterwegs ist. Das soll auch uns immer mehr prägen und bestimmen. Und dabei ist vollkommen klar, dass keine Gemeinde jemals an den Punkt kommen wird, wo sie sagt, wir haben's. Wir sind da. Aber es soll uns nicht davon abhalten, uns zu bemühen, dieses Ziel immer besser zu erreichen. Ich habe vor vielen Jahren einen Pastor gehört, der darüber predigte, dass ein Mann seine Frau so lieben soll, wie Christus die Gemeinde liebt. Und das ist ja auch ein utopisches Ziel. So zu lieben wie Jesus, das geht ja überhaupt nicht. Steht übrigens im nächsten Kapitel des Epheserbriefes. Und dann sagte der Pastor, von dieser Bibelstelle her kann kein Mann auf der Welt jemals sagen, ich liebe meine Frau genug. Also fange ich erst gar nicht an. Das schaffe ich ja gar nicht, oder? Das werde ich nie zu 100% erreichen. Versteht ihr, man kann das ja immer von zwei Seiten sehen. Und auch der Gemeinde ist das ja so. Man kann sagen, das schaffe ich nicht, also höre ich gleich auf. Oder man kann sagen, das ist etwas, was mein ganzes Leben bestimmen wird. Eine Aufgabe, an der ich ständig wachse und die mich immer weiter voranbringen kann. Das sind die beiden Möglichkeiten, mit sowas umzugehen. Und ich glaube, genauso ist es auch hier mit dem Idealbild von Gemeinde. Gefestigte, reife Christen, die Irrlehren klar erkennen und miteinander in Liebe umgehen. Eine Gemeinde, die wirklich eine geistliche Einheit ist. Christen, in deren Leben man ganz klar Jesus sehen kann. Eine Gemeinde, die einladend ist, weil man in ihr Gottes Liebe in Aktion sieht und Jesus erkennen kann. Das ist die Zielvorstellung. Nur, wie kommen wir dahin? Wie kann eine solche Gemeinde entstehen? Wie kann eine Gemeinde dahin wachsen? Paulus gibt uns da im Namen Gottes eine klare Antwort. Indem sie Schritt für Schritt als Leib von Christus wächst und auferbaut wird. Und wie geht das? Jetzt lese ich uns den ersten Teil unseres Predigttextes. Das sind die Verse, die direkt vor dem Lesen stehen, was ich gerade gelesen habe. Und es ist ganz wichtig, dass wir immer im Hinterkopf diese Zielvorstellung im Auge behalten. Dahin soll das führen. Epheser 4, 11 und 12. Und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Dadurch also soll der Leib Christi aufgebaut werden. Paulus macht ganz klar, wie das geht. Dass eine Gemeinde dem eben genannten Ideal immer näher kommt, nämlich durch die Gaben, die Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. In den Versen vor unserem Text spricht Paulus davon, dass Jesus nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist und dass er von dort seiner Gemeinde Gaben gegeben hat. Durch den Heiligen Geist. Hier im Epheserbrief spricht er dann nicht von den allgemeinen Gnadengaben, wie er das in Römer 12 und 1. Korinther 12 tut. Auch diese Gaben dienen übrigens dem gleichen Zweck, nämlich, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Das ist das Ziel aller Gaben, die Gott gibt. Hier greift er dabei die Gaben heraus, die in besonderer Weise dazu dienen, die einzelnen Gemeindeglieder für ihren Dienst und Aufgabe zuzurüsten und dadurch die Gemeinde zu bauen. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wir wollen uns zunächst mal ansehen, was unter diesen fünf Aufgabenbereichen gemeint ist. Man nennt diese Aufgaben häufig den sogenannten fünffachen Dienst. Übrigens wird dabei auch gleich schon immer von Anfang an deutlich, dass die Gaben, die Gott seiner Gemeinde gibt, immer eine klare Aufgabe haben. Sie sind Dienst. Sie sind dazu da, im Dienst für andere eingesetzt zu werden. Wir sprechen ja manchmal auch von einem Amt in solchen Zusammenhängen, ja? Und wenn wir das tun, dann denken wir ganz schnell an Amt und Würde oder an einen Posten der Autorität. Aber das deutsche Wort Amt, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, kommt von einem germanischen Wort, das Dienst bedeutet. Und es ist im Neuen Testament die Übersetzung des Wortes Diakon. oder Diakonia, Dienst. Und das ist auch hier ganz klar gemeint. Diese Gaben sollen der gesamten Gemeinde dienen. Wir wollen in einem ersten Punkt darüber nachdenken, was mit diesen einzelnen Diensten gemeint ist, wobei ich mir ganz besonders die etwas schwierigeren Dinge, den Aposteln, den Propheten herausgreifen werden. Ein bisschen werde ich auch was zu den anderen sagen, aber die sind schon etwas klarer in unserer Vorstellung, ja? Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und dann schauen wir uns im zweiten Punkt der Predigt an, was die Hauptaufgabe dieser fünf Dienste ist, nämlich die Auferbauung der Gemeinde. Und schließlich wollen wir noch darüber nachdenken, welche Aufgabe für uns als ganze Gemeinde daraus entsteht. Wir werden dabei in den Predigttext entlang gehen und es wäre sicher gar nicht verkehrt, wenn ihr den irgendwie vorliegen habt und aufschlagen würdet, weil es ja doch ein paar Verse sind. Und es ist immer ein bisschen schwierig jetzt mit Online und Präsentationen und so gleich mit PowerPoint zu arbeiten. Ich habe mir das deswegen erspart und René die Arbeit erspart, das immer einzublenden. Epheser 4, 11 bis 17, also für alle, die das irgendwo aufschlagen können. Und zu Hause, ihr braucht ja bloß kurz auf Pause zu machen und dann könnt ihr eine Bibel holen. Ganz einfach. Geht hier im Gemeindesaal nicht so einfach. Um es gleich vorweg zu sagen, der erste Punkt, das ist der längste. Und wer am Ende vom ersten Punkt denkt, oh, jetzt kommen noch zwei, keine Angst, keine Panik, die sind kürzer. Das erste, der fünffache Dienst. Ich lese nochmal die Aufzählung der fünf Dienste in Epheser 4, Vers 11. Und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Wenn man genau hinhört, dann stellt man fest, dass Paulus bei den letzten beiden, den Hirten und Lehrern, das etwas anders formuliert. Eigentlich würde man erwarten, dass er sagt, andere als Hirten und wieder andere als Lehrer. Aber er sagt, andere als Hirten und Lehrer, so als ob die irgendwie zusammengehören. Manche meinen daher, dass Hirten und Lehrer eine einzige Aufgabe sind, ein einziger gemeinsamer Dienst und sie sprechen daher vom vierfachen Dienst, nicht vom fünffachen. Ich glaube das nicht, weil dann hätte Paulus nicht zwei Begriffe verwenden müssen, wenn das dasselbe wäre. Aber was meint Paulus dann hier? Und warum diese besondere Formulierung? Ist ja mal kurz gut, wenn man auch in der Vorbereitung mal einen Kommentar aufschlägt, das habe ich dann gemacht, weil ich mich echt gefragt habe, ja, was ist das jetzt genau? Und habe dann den Kommentar von dem früheren Rektor der FTH in Gießen, dem Helge Stadelmann, gelesen und das hat mich echt überzeugt dazu. Er hat damit auch gleich noch eine andere Frage beantwortet, die mir auch so ein bisschen unklar war im Blick auf diesen Text, nämlich wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen diesen fünf Diensten und den Ältesten? Ist das das Gleiche? Also sind hier die unterschiedlichen Aufgabenbereiche von Ältesten gemeint? Ist das also die Gemeindeleitung, die durch diese fünf Dienste beschrieben wird? Nur, ich meine, wenn das so wäre, wie kann es dann sein, dass Paulus sich selbst als Apostel bezeichnet, aber er ist gar kein Ältester einer Gemeinde? Und da ist Philippus. In der Apostelgeschichte wird er als Evangelist bezeichnet. Er war Diakon der Gemeinde, nicht Ältester. Und auch Propheten werden uns in der Apostelgeschichte vorgestellt, die gar nicht zu den Ältesten einer bestimmten Gemeinde zu gehören scheinen. Also so einfach das gleichzusetzen, scheint nicht richtig zu sein. Ich fand es interessant, was Helge Stadelmann jetzt zu den beiden Diensten Hirte und Lehrer sagt. Er sagt, ein Hirte ist ja jemand, der die Schafe, also die Gemeinde, leitet. Und ein Lehrer ist jemand, der die Gemeinde geistlich prägt und bestimmt. Und beides, Hirte sein und lehren, wird im Neuen Testament als Aufgabe der Ältesten beschrieben. In 1. Petrus 5, Vers 1 heißt es, die Ältesten sollen Hirten der Gemeinde sein, unter diesem großen Oberhirten Jesus. So sollen sie die Gemeinde als Hirten leiten. Und dass sie lehrfähig sein sollen, ist, wie Klaus Schmidt in seiner Predigt ziemlich deutlich gezeigt hat, die einzige Voraussetzung, die in der Beschreibung eines Ältesten in 1. Timotheus 3 steht, die nicht in gleicher Weise auch von allen anderen Gemeindegliedern so gefordert wird. Hirte und Lehrer, das sind speziell Aufgabenbereiche der Ältesten. Ich meine jetzt damit nicht, dass es in einer Ältestenschaft keine Evangelisten oder Propheten oder Apostel geben sollte. Aber die Gemeindeleitung sollte auf jeden Fall aus Menschen bestehen, deren Gabe und Dienst es ist, Hirte oder Lehrer zu sein. Deshalb vermutlich hat Paulus diese beiden Gruppen hier so zusammengefasst, Hirten und Lehrer. Das sind im Wesentlichen die Ältesten der Gemeinde. Also so viel zu den Hirten und Lehrern. Und wie gesagt, die Aufgabenbereiche sind uns ja eigentlich relativ klar, was das ist. Ich will ganz kurz noch ein paar Worte zu dem Evangelisten sagen, obwohl das eigentlich auch, ich meine, in unserer Gemeinde relativ klar sein sollte, was ein Evangelist ist. Wir hatten ja immer schon eine Reihe von Evangelistinnen und Evangelisten unserer Gemeinde und haben sie immer noch. Aber vielleicht kann man das am besten erklären, wenn ich mal das ganz persönlich mache und mal den Unterschied zwischen Markus Pfeil und mir nehme. Ja? Ich kann durchaus eine Predigt halten, die evangelistisch ist. Dann werde ich in dieser Predigt lehrmäßig erklären, warum man sich bekehren soll, weil ich bin Lehrer, ich kann nichts daran ändern. Markus kann durchaus eine Predigt halten, die biblische Lehre enthält. Dann wird er sie dazu benutzen, um Menschen zu Jesus einzuladen. Denn er ist Evangelist. Sein Herz brennt dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Meins natürlich auch, klar. Aber eben nicht so sehr wie das eines Menschen, dessen Dienst es ist, Evangelist zu sein. Mein Herz brennt ein bisschen mehr dafür, Menschen zu erklären, was Glaube ist und was die Bibel darüber sagt. Hirte, Lehrer, Evangelist, wie gesagt, das erschließt sich uns relativ leicht. Und da muss ich jetzt nicht viel drüber sagen. Aber was ist eigentlich genau Apostel und Prophet? Ich will kurz darauf eingehen, was wir uns unter diesen beiden Begriffen vorzustellen haben. Fangen wir mit dem Apostel an. Apostel ist sicherlich die Aufgabe, mit der wir die größten Schwierigkeiten haben. So heute, ich sage, also wir brauchen in unserer Gemeinde Apostel, würde ich sagen, Apostel. Das waren noch die 12 damals, ne? Die Jünger Jesu. Zahl 12 hat ja auch eine große Bedeutung. Sie steht parallel zu den 12 Stämmen Israels. Und in der Offenbarung lesen wir, dass das neue Jerusalem 12 Tore hat, die für die 12 Stämme Israels stehen. Und dass es auf 12 Grundsteinen aufgebaut ist. Das sind die 12 Apostel des Lammes. Aber dann ist da ja auch Paulus. Er gehört ja nicht zu den ursprünglichen Aposteln. Er war nie mit Jesus unterwegs. Er hat ihn nur einmal als den Auferstandenen gesehen, in seiner Vision damals auf dem Weg nach Damaskus. Und er tritt doch ganz klar mit dem Anspruch auf, ein Apostel zu sein. Oder da ist Jakobus, der Bruder von Jesus, gehört auch nicht zu den ursprünglichen 12. Aber er ist ein Apostel. Als Beispiel jetzt, es gibt noch mehr Beispiele im Neuen Testament. Es scheint also neben den ursprünglichen 12 Aposteln, die eine ganz zentrale Rolle einnehmen, noch weitere Personen zu geben, die auch als Apostel bezeichnet werden und die deswegen für die Gemeinde eine wichtige Rolle spielen. Sie werden zum Beispiel auch in 1. Korinther 12 erwähnt. Und in Korinth ist unseres Wissens nach keiner der 12 Apostel gewesen zu der Zeit. Da schreibt Paulus, 1. Korinther 12, 28, so hat Gott in der Gemeinde allen ihre Aufgabe zugewiesen. Da gibt es erstens die Apostel, zweitens die, die prophetische Weisungen erteilen, auch wieder Apostel und Propheten am Anfang. Ne? Drittens die, die zum Lehren befähigt sind, Lehrer. Und dann kommen andere Aufgaben hier, dann kommen die, die Wunder tun oder heilen können, die Dienste oder Leitungsaufgaben übernehmen oder in unbekannten Sprachen reden. Auch hier hat man nicht den Eindruck, dass die 12 Apostel gemeint sind. Sie stehen hier, wie gesagt, neben den Propheten und Lehrern, ähnlich wie in Epheser 4. Also was bitte ist ein solcher Apostel? Also nicht die 12, das ist uns klar, ja, aber ein solcher Apostel. Was kennzeichnet ihn? Was bedeutet eigentlich dieses Wort Apostel? Sagt uns ja im Deutschen nicht viel, ist ja nicht ein Wort, das wir sonst im Alltag benutzen. Hängt damit zusammen, dass es ein eingedeutschtes griechisches Wort ist. Der Apostolos, das war der Gesandte. Das war zunächst mal gar nicht so ein Spezialbegriff, den niemand verwendete im Griechentum. Der Gesandte war einfach jemand, der von jemand geschickt worden ist. Und in diesem Sinne sind die 12 Apostel die von Jesus Gesandten. die mit dieser Aufgabe, Gemeinde zu bauen, losgeschickt worden, direkt von ihm beauftragt. Aber es gab auch noch andere, die diese Aufgabe hatten, neben den 12 Aposteln. Ein Apostel ist also jemand, der ganz grundlegend ist für eine Gemeinde. Man kann es sehr gut an Paulus sehen. Er ist herumgezogen, hat evangelisiert und gelehrt. Übrigens, Apostel, glaube ich, haben oft noch viele von diesen anderen Sachen auch noch in sich, können das auch. Sie können evangelisieren, sie können lehren und solche Sachen tun. Und dann hat er eine Gemeinde gegründet, hat sie aufgebaut, geleitet. Und wenn sie mal existiert, ist er wieder weitergezogen. Man könnte sagen, ein Apostel ist vielleicht am ehesten mit dem zu vergleichen, was wir heute sagen, Missionar oder Gemeindegründer. Es gibt so Leute, die können das. Die haben wirklich einen Blick dafür, Gemeinden zu gründen, zu starten und ins Leben zu rufen. Und manchmal passiert es dann, wenn die Gemeinde dann da ist, dass sie sagen, gut, jetzt habe ich meine Aufgabe erfüllt, ich fange eine andere Gemeinde irgendwo an. Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Geschichte. Ich würde dafür heute nicht, da bin ich ehrlich, den Begriff Apostel verwenden. Einfach, weil er so missverständlich ist. Weil es, wie gesagt, ein Fremdwort ist, das sich sofort bei uns im Hinterkopf mit allen möglichen Dingen füllt. Und wir haben ja auch eine ganze christliche Gruppierung, die Neue Apostolische Kirche, die mit der erneuten Benennung von Menschen zu Aposteln, und damit meint sie so in der Stellung der 12 Apostel, so als grundlegende Basis, eine ganz tiefe geistliche Bedeutung verbindet, was wir so nicht sehen. Also finde ich, das Wort ist zumindest sehr erklärungsbedürftig und vielleicht sollte man es nicht verwenden, aber die Funktion, die ist heute genauso wichtig wie damals. So viel zu den Aposteln. Ähnlich problematisch ist es natürlich auch mit dem Propheten. Ja, vielleicht fallen euch sofort Leute ein, die mit so einem Selbstverständnis des Propheten auftreten, die teilweise sehr seltsame Dinge manchmal sagen, aber vielleicht auch ganz richtige Dinge, aber zumindest mit einem hohen geistlichen Anspruch. Ich bin ein Prophet, ja? Und deswegen ist das, was ich sage, Gottes Wort und deswegen musst du es auch hören und befolgen und tun. Ist das tatsächlich der Prophet? Und was ist eigentlich in der Bibel ein Prophet? Ich glaube, man kann die Aufgabe eines Propheten eigentlich sehr gut anhand des griechischen Wortes, und hier ist das gleiche wie bei dem Apostel, Prophet ist eigentlich auch kein deutsches Wort, sondern ein eingedeutschtes griechisches Wort. Ja, und die Bedeutung, die Grundbedeutung dieses griechischen Wortes hilft uns zu verstehen, was ist eigentlich ein Prophet? Prophemie heißt nämlich übersetzt, reden für jemand. Ein Prophet ist einer, der redet im Namen und Auftrag Gottes. Ein Prophet ist Mund Gottes. Er sagt das, was Gott sagen will, den Menschen. Sagt ihnen das, was Gott denkt und will über ihr Leben. Deswegen ist ein Mensch in der Bibel, ein Prophet in der Bibel, nicht in erster Linie jemand, der den Menschen sagt, was in Zukunft auf sie zukommen wird. Das kann auch ein Teil seiner Botschaft sein. Aber viel öfter ist der Prophet derjenige, der den Menschen sagt, was Gott über sie und ihr Verhalten jetzt hier denkt. Der aufdeckt, was sie tun. Paulus beschreibt das deswegen in 1. Korinther 14 so. Er sagt, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt und ihr würdet jetzt alle prophetisch reden können und dann kommt ein Ungläubiger in die Gemeinde hinein, dann sagt er, dann würde das Innerste seines Herzens aufgedeckt und er würde niederfallen und Gott anbeten. Paulus schreibt deswegen in 1. Korinther 14, Vers 3, wenn du aber prophetische Weisungen empfängst, kannst du sie an andere weitergeben. Du kannst damit die Gemeinde aufbauen, ermutigen und trösten. Aufbauen, ermutigen und trösten. Das ist es, was prophetisches Reden ausmacht. Und genau deshalb sind Propheten für eine Gemeinde so wichtig. Sie sollen der Gemeinde das Wort Gottes sagen. Sie sollen den Menschen in der Gemeinde aufzeigen, was Gott über sie und ihr Verhalten denkt und was er von ihnen will. Und schon im Alten Testament ist es so, dass die Propheten immer wieder Bezug nehmen auf das Wort Gottes, so wie es schon schriftlich vorliegt. Sie beziehen sich oft auf das Gebot, auf die Gebote in den fünf Büchern Mose. Da hat Gott doch schon gesagt, was er will. Und das wenden sie jetzt im Namen Gottes an. Wir haben heute einen ungeheuren Vorteil gegenüber der Zeit des Neuen Testamentes. Wir denken ja manchmal, ach, es wäre schön gewesen, wir würden da noch leben. Ja? Aber wisst ihr, wir haben viel mehr. Wir haben die ganze Bibel. Altes wie Neues Testament, das Neue gab es noch gar nicht zur damaligen Zeit. Und auch das Alte, da gab es welche wie Paulus, die hatten Teile dieses Alten Testamentes auch in schriftlicher Form vorliegen, aber die allermeisten Christen gar nicht. Die konnten nicht einfach nach Hause gehen und mal nachschlagen. Es wird berichtet, dass die erste Gemeinde, dass sie zum Teil in der Schrift forschte täglich, aber da musste man zusammenkommen und da brauchte man Leute, die in der Lage waren, so eine Schriftrolle mitzubringen. Es war extrem teuer. Wisst ihr, wir haben heute hunderte Seiten von Wort Gottes. Was ist das für ein enormer Vorteil? Und ich glaube, dass prophetisches Reden heute oft bedeutet, dass jemand dieses Wort Gottes in die konkrete Situation von Menschen hineinspricht. Und ich denke auch, das geschieht viel öfter, als wir das wahrnehmen. Es ist auch oft nicht immer mit diesen ausdrücklichen Worten, ich sage dir das, als Prophetie von Gott begleitet. Kann auch sein, ja? Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber ich glaube, dass auch manche Predigt in diesem Sinne durchaus prophetisch ist, weil sie das Wort Gottes in die Situation der Gemeinde hinein auslegt und weil es Einzelne in der Gemeinde gibt, die da sitzen und denken, wow, das trifft mich aber heute. Das ist auch Prophetie. Und das kann auch auf der persönlichen Ebene geschehen. Du liest vielleicht die Bibel und dann hast du auf einmal den Gedanken, diesen Bibeltext oder eine bestimmte geistliche Wahrheit einem anderen Gemeindeglied sagen zu sollen. Vielleicht als Erbauung, damit er geistlich weiterkommt. Oder als Ermahnung, weil da etwas ist, was Gott nicht gefällt. Oder als Trost, um diesen Menschen aufzurichten und ihm Mut zu machen. Denn das waren die drei Dinge, die Paulus da nennt. Ja? Erbauen, ermahnen, trösten. So ein prophetisches Reden, glaube ich, brauchen wir auch heute. Nicht Menschen, die mit dem hohen Anspruch, ein Prophet zu sein, auftreten und die faktisch ihr eigenes Wort zum Maßstab machen. Nein, Menschen, die Gottes Wort anderen nahe bringen und in ihr Leben hineinsprechen. Menschen, die gut auf Gott hören und die sich von ihm beauftragen lassen, seinen Willen auszuführen. Übrigens ist auch vollkommen klar von daher, dass das Neue Testament uns auffordert, prophetisches Reden immer zu prüfen mit der Bibel in der Hand. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ich glaube, das sind Dienste, die wir heute noch brauchen in der Gemeinde Jesu. Sie sind wichtig. Und das ist mein zweiter Punkt für die Auferbauung der Gemeinde. Und wie schon gesagt, zweite und dritte sind wesentlich kürzer. Ja? Keine Panik. Zweiter Punkt, die Auferbauung der Gemeinde. Ich lese nochmal die Verse 12 bis 14. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden, dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist, und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Wir sind da nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerische Menschen andere zum Irrtum verführen. Ja, ich weiß, über diese drei Verse könnte man eine ganze Predigtreihe halten. Und das ist auch nicht meine Aufgabe heute Morgen, ist mir vollkommen klar. Ich will deswegen eigentlich nur einen Hauptgedanken herausgreifen, um wenigstens ganz kurz vorher die einzelnen Aussagen ein wenig erläutern. Der Leib Christi, heißt es hier, soll aufgebaut werden, so heißt es. Und dann wird erklärt, was heißt das genau? Wir sollen alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen. Wow. Ich finde es sehr wichtig, hier ist von der einenden Kraft des einen Glaubens die Rede, oder wie die Luther-Übersetzung es formuliert, der Einheit des Glaubens. Es ist nicht von dem einheitlichen Glauben die Rede. Es geht nicht darum, dass wir in allen biblisch-theologischen Fragen oder in allen ethisch-moralischen Fragen zu den gleichen Punkten und Ansichten kommen. Das ist gar nicht das Ziel. Es geht um die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und wichtig ist, dass mit Erkenntnis nicht die Ansammlung von Wissen über den Sohn Gottes gemeint ist, sondern ein persönliches Kennenlernen von Jesus. Wisst ihr, man kann über einen anderen Menschen viel Wissen ansammeln und ihn trotzdem persönlich überhaupt nicht kennen. Und umgekehrt kann man einen Menschen persönlich gut kennen und längst nicht denken, dass man alles über ihn weiß. Ich bin seit 38 Jahren verheiratet. Ich kann euch erklären, was das ist. Jesus kennenlernen, das ist das Ziel unseres Glaubens. Und wenn wir alle Jesus kennenlernen, dann leben wir diese Einheit des Glaubens, von der Paulus hier spricht. Dann können wir auch mit unterschiedlichen Ansichten und Meinungen umgehen, weil wir alle gemeinsam auf Jesus ausgerichtet sind und nicht auf uns selbst und unser Recht haben wollen. Dann spricht Paulus hier vom vollkommenen Menschen und der Fülle, die Christus in sich umfasst. Damit ist nicht irgendeine Form von geistlicher Vollkommenheit gemeint, wie man das mit dem deutschen Wort vollkommen ja eigentlich vermuten könnte. Denn die Vollkommenheit, muss ich euch vielleicht enttäuschen, aber die erreichen wir auf dieser Erde nicht. Es geht vielmehr darum, geistlich erwachsen, geistlich mündig zu werden. Und das ist im Griechischen auch mit dem vollkommenen Menschen gemeint. Das ist der erwachsene Mensch. Und Paulus macht auch gleich deutlich, dass es dafür einen klaren Maßstab gibt. Geistlich mündig, geistlich erwachsen bist du nicht, wenn du alle geistlichen Fragen selbstständig entscheidest. Sondern geistlich mündig, geistlich erwachsen bist du, wenn du alle geistlichen Fragen im Sinne von Jesus entscheidet, wenn da er dein Leben in allen Bereichen prägt. Und dann ist auch klar, was da als nächstes von Paulus gesagt wird. Dann wirst du nicht mehr von allen möglichen Lehrmeinungen hin und her geworfen. Dann bist du nicht mehr anfällig für Irrlehren oder unbiblische Meinungen. Nicht, weil du alles weißt, sondern weil du Jesus gut kennst. Und alles identifizieren kannst, was nicht zu Jesus passt und nicht zu ihm gehört. Das ist übrigens ganz wichtig. Sicherheit im Glauben und Mündigkeit im Christsein erlangt man nicht dadurch, dass man in allen Fragen eine klare und feste Meinung hat, sondern dadurch, dass man in allen Fragen klar und fest an Jesus bleibt. Das ist das Ziel, eine Gemeinde, die geistlich auferbaut wird. Und was bitte hat das jetzt mit den Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern zu tun? Das ist die eigentliche Aussage, die ich machen will, und die ist ganz kurz hier, die ist völlig klar eigentlich. Paulus sagt nämlich in Vers 12, es ist die Aufgabe dieser fünf Dienste, die Gemeindeglieder zum Dienst bereit zu machen. Also sie für den Dienst auszurüsten und vorzubereiten. Und dass dadurch die Gemeinde aufgebaut wird. Die Aufgabe des fünffachen Dienstes ist es also nicht, alles selbst zu machen. Es geht vielmehr darum, die Heiligen, wie Luther das hier formuliert, und das meint im Neuen Testament immer uns Christen alle, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. Ein Apostel oder Gemeindegründer, er hat die Aufgabe, die Neubekehrten geistlich voranzubringen und so für ihren Dienst zu schulen. Ein Prophet hat die Aufgabe, die Menschen in der Gemeinde zurechtzubringen, zu ermutigen und zu trösten, damit sie einander dienen können. Ein Evangelist hat die Aufgabe, möglichst viele in der Gemeinde zu bewegen, selbst missionarisch tätig zu sein. Ein Hirte hat die Aufgabe, die Gemeindeglieder zu führen, ihnen das zu geben, was sie für ihr geistliches Leben brauchen, damit sie selbst für andere da sein können. Und ein Lehrer hat die Aufgabe, die Gemeindeglieder geistlich zu schulen, damit sie selbst die biblische Lehre anderen weitergeben und ihren eigenen Dienst in Verantwortung vor Gott wahrnehmen können. Es geht immer darum, es weiterzugeben, damit andere es tun. Und das ist, was ist jetzt die Aufgabe der Gemeindeglieder? Derer, die nicht im eigentlichen Sinn die Gabe haben, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte oder Lehrer zu sein? Ein paar kurze Gedanken noch. Der letzte Punkt unserer Aufgabe. Vers 15 und 16, ich lese. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir hin in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe. Und so wächst der ganze Leib und baut sich durch Liebe auf. Wenn man genau hinhört, dann gibt es ein Wort, das diese beiden Verse umklammert, das am Anfang und am Ende auftaucht. Die Liebe. Wir sollen fest zu der Wahrheit stehen und in Liebe zusammenhalten. Oder wie Luther es sagt, wir sollen wahrhaftig sein in der Liebe. Und so soll der Leib Christi wachsen und sich auferbauen durch die Liebe. Was macht Gemeinde eigentlich aus? Was unterscheidet uns als christliche Gemeinde eigentlich von allen anderen Vereinen und Gruppierungen dieser Welt? Jesus hat es mal so formuliert, Johannes 13, 35. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle ganz tiefe und herzliche Gefühle füreinander empfinden. Das ist natürlich nichts Verkehrtes und wäre sicher ganz toll. Aber es ist auch unrealistisch. Man kann es nicht vermeiden, dass einem der oder die andere sympathischer ist als der oder die andere. Liebe meint etwas anderes. Es bedeutet, dass ich das Wohl des anderen suche. Er ist mir mindestens genauso wichtig, wie ich mir selbst wichtig bin. Ich glaube, das ist gemeint mit Liebe einander, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder mit der Aufforderung, achtet einander höher, als ihr euch selbst achtet. Es geht sogar noch einen Schritt weiter, ja. Diese Liebe ist das, wozu Paulus uns hier herausfordert. Wir sollen fest zu der Wahrheit stehen und in Liebe zusammenhalten. Das war auch wieder ein eigenes Predigtthema, Liebe, ja, wie komme ich dahin? Und dass das nur von Jesus und mit ihm geht, das ist, glaube ich, auch vollkommen klar. Aber das ist nicht mein Punkt hier. Ich glaube eher, wichtig ist zu begreifen, dass Wahrheit und Liebe nicht voneinander getrennt werden dürfen. Vielleicht kennt ihr so Leute, Menschen, die ganz stark die Wahrheit betonen. Die Wahrheit und nichts als die ganze Wahrheit. Und die dabei oft unheimlich hart wirken, die andere ganz schnell verurteilen. Menschen, die alles besser wissen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die sind so lieb, dass sie sich gar nicht trauen, um jemandem zu sagen, dass sein Weg falsch sein könnte. Wisst ihr, ich glaube, das eine ist nicht Wahrheit und das andere ist nicht Liebe. Wahrheit ist nämlich in der Bibel nicht das Richtige zu denken, sondern es ist eine Person. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und du kannst nicht die Wahrheit vertreten, wenn du nicht so bist wie Jesus. Und er war alles, nur kein Rechthaber. Und das andere, Liebe, wenn Liebe bedeutet, der andere ist mir mindestens so wichtig oder wichtiger, als ich mir selbst bin, dann kann ich doch nicht etwas für mich behalten, was dem anderen helfen würde. Wenn ich sehe, er schadet sich mit irgendetwas, dann kann ich doch nicht schweigen. Ich glaube, wenn ich da aus Liebe nichts sage, ist das eher Liebe zu mir als Liebe zum anderen. Wahrheit in Liebe, wahrhaftig in der Liebe, finde ich eine tolle Formulierung der Luther-Übersetzung hier. In Liebe aufeinander achten, in Liebe miteinander umgehen. Dadurch, sagt Paulus, dadurch wird der Leib auferbaut. Die Gemeinde wächst wie ein Leib. Ein Leib, an dem ein Glied das andere unterstützt und jedes Glied das beiträgt, was seine besonderen Fähigkeiten und Gaben sind, damit der gesamte Leib wächst und vorankommt. Und damit diese Utopie von Gemeinde, über die wir am Anfang gehört haben, schrittweise immer mehr Wirklichkeit werden kann. Und zwar auch hier bei uns in unserer Gemeinde. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben gesehen, dass Gott seiner Gemeinde besondere Gaben und Fähigkeiten zum Dienst geschenkt hat. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das sind besondere Aufgaben und Dienste, die die Gemeinde Jesu auch heute braucht. Aber diese Dienste sind nicht ein Ziel in sich. Es geht nicht darum, dass hier Menschen sind, die der Gemeinde dienen. Nein, sie sollen durch ihren Dienst die Gemeindeglieder selbst zum Dienst ausrüsten und bevollmächtigen. Weil nur so Gemeinde als Ganzes wachsen kann, zahlenmäßig wie geistlich. Und schließlich fordert der Bibeltext uns alle heraus, dass wir unseren Platz in der Gemeinde einnehmen und dass wir in Liebe und Wahrheit miteinander umgehen, damit die Gemeinde Gottes gebaut werden kann, indem jeder von uns seine Gaben einbringt und so der Leib Christi wachsen kann. Herr, hilf uns, dass diese Wahrheit in unserem Leben immer mehr Wirklichkeit wird. Amen.